Rovigo war die erste eigentlich italienische Stadt für mich. Denn Triest und Venedig und die übrigen Örter hatten alle noch so etwas Nordisches in ihrer Erscheinung, dass es mir kaum einfiel, ich sei schon in Italien. Weder hier noch in Lago Scuro noch in Ferrara fragte man mich weiter nach Pässen, ob ich gleich überall starke französische Besatzungen fand. Vor meinem Fenster in Rovigo stand auf dem Platze der große Freiheitsbaum mit der Mütze auf der Spitze. Und gegenüber in dem großen Kaffeehause war ein starkes Gewimmel von Italienern und Franzosen, die sich der jovialischen Laune der Ungebundenheit überließen. Aber alles war sehr anständig und ohne Lärm. Ich muss dir bekennen, dass mir dieses heitere, kühne Wesen gegen die stille, bange Furchtsamkeit in Wien und Venedig sehr wohl gefiel. Und dass ich selber etwas freier zu atmen anfing, so wenig ich auch eben diese Freiheit für mich behalten und sie überhaupt den Menschenkindern wünschen möchte. Wenn man an einem hellen, kalten Abend zu Anfang des Februar einige Stunden auf dem Wasser gefahren ist, so ist ein gutes, warmes Zimmer, eine Suppe und ein frisch gebratener Kapaun ein sehr angenehmer Willkommen. Diesen fand ich in Ponte di Lago Scuro und wandelte den Morgen darauf in dem fürchterlichsten Regen auf einem ziemlich guten Wege die kleine Strecke nach Ferrara. Hier blieb ich und schlenderte den Nachmittag in der Stadt herum. Im Gasthofe fütterte man mich des Abends sehr gut mit Suppe, Rindfleisch, Wurst, Fritters, Kapaun, Obst, Weintrauben und Käse von Parma. Du siehst daraus, dass ich gewöhnlich nicht faste, wie an meinem Geburtstage zu Udine, und dass die Leipziger Aubergisten vielleicht sich noch hier ein kleines Exempel von den Oberitalienischen nehmen könnten. Das Wetter war fürchterlich. Ich hatte gelesen von den großen, gefährlichen Morästen zwischen Ferrara und Bologna. Und die Erzählungen bestätigten es und sagten weislich noch mehr, so dass ich nicht ungern mit einem Vetturino handelte, der sich mir nach Handwerksweise sehr höflich aufdrang. Der Wagen war gut, die Pferde waren schlecht und der Weg war noch schlechter. Schon in Padua konnte ich eine kleine Ahnung davon haben, denn eine Menge Cabrioletiers wollten mich nach Verona und Mantua bringen. Da ich aber sagte, dass ich nach Bologna wollte, verlor kein einziger ein Wort weiter, als dass sie alle etwas vom Teufelsweg durch die Zähne murmelten. Meine Kutschengefährten waren ein cisalpinischer Kriegskommissar und eine Dame von Cento, die ihren Mann in der Revolution verloren hatte. Wir zahlten gut und fuhren schlecht und wären noch schlechter gefahren, wenn wir nicht zuweilen eine der schlimmsten Strecken zu Fuß gegangen wären. Einige Stunden von Ferrara aus ging es leidlich, dann sank aber der Wagen ein bis an die Achse. Der Vetturino wollte Ochsenvorspannung nehmen. Die billigen Bauern forderten aber für 2 Stunden nicht mehr als 28 Lire für 2 Ochsen, ungefähr 6 Gulden Reichsgeld. Der arme Teufel von Fuhrmann jammerte mich, und ich riet ihm selbst, gar kein Gebot auf die unverschämte Forderung zu tun. Die Gäule arbeiteten mit der furchtbarsten Anstrengung absatzweise eine halbe Stunde weiter, dann ging es nicht mehr. Wir stiegen aus und arbeiteten uns zu Fuß durch, und es ward mit dem leeren Wagen immer schlimmer. Erst fiel ein Pferd, und als sich dieses wieder erhoben hatte, das andere. Und einige 100 Schritte weiter fielen alle beide und wälzten sich ermattet in dem schlammigen, tonigen Boden. Die Pferde halfen sich endlich wieder auf, aber der Wagen saß fest. Nun stelle dir die ganze bekotete Personalität deines Freundes vor, wie ich mit der ganzen Kraft meines physischen Wesens meine Schultern unter die Hinterachse des Wagens setzte und heben und schieben half, dass die Dame und der Kriegskommissar und der Vetturino erstaunten. Es ging. Und nach 3 Versuchen machte ich den Fuhrmann wieder flott. Aber ans Einsetzen war nicht zu denken. Nun hatte ich das Amt, die Dame und den Kommissar durch die engen, schweren Passagen zu bugsieren, und tat es mit solchem Nachdruck und so geschicktem Gleichgewicht auf den schmalen Stegen und Verschlägen und an den Gräben, dass ich ihnen von meiner Kraft und Gewandtheit eine gar große Meinung gab. Schon hatten wir uns, als wir zu Fuß voraus über den italienischen Rhein einen ziemlich ansehnlichen Fluss, gesetzt hatten, in einem ganz artigen Wirtshause zum Albergo einquartiert und uns in die Pantoffeln des Wirtes geworfen, als unser Fuhrmann ankam und uns durchaus noch 8 italienische Meilen weiterbringen wollte. Ich hatte nichts dagegen und die anderen wurden überstimmt. Von hier aus sollte nun der Weg besser sein. Wir schroteten uns also wieder in den Wagen und ließen uns weiterziehen. Jetzt trat eine andere Furcht ein. Der Dame und dem Kriegskommissar, drollig genug an Italienern, ward bange vor Gespenstern. Der Kriegskommissar schien überhaupt mit seinem Mute nicht viel zur Befreiung seines Vaterlandes beigetragen zu haben. Mir war zwar auch etwas unheimlich, nicht aber vor Geistern, sondern vor Straßenräubern, für welche diese Straße zwischen tiefen, breiten Kanälen ordentlich geeignet schien. Indessen sammle ich in dergleichen Fällen als ein guter Prädestinatianer meinen Mut und gehe getrost vorwärts. Gegen Mitternacht kamen wir endlich glücklich auf unsere Station, einem isolierten, ziemlich großen und guten Gasthof an, der, wenn ich nicht irre, Alte hieß und von dem ich dir weiter nichts zu sagen weiß, als dass man mir einen Wein gab, der dem Champagner ähnlich war und also meinen Beifall hatte. Bei diesem Weine und der guten Mahlzeit vergaß der Kriegskommissar alle Mühseligkeiten des Tages und des Abends und schien ganz eigentlich in seinem rechten Element zu sein. Das ist ihm nun freilich nicht übel zu nehmen, denn ich befand mich nach einer solchen Fahrt dabei auch ganz behaglich. Den anderen Mittag langten wir hier in der alten päpstlichen Stadt Bologna an, wo man zuerst wieder nach meinem Passe fragte. Mit mir Fremdem nahm man es nicht so streng als mit meinem Kameraden, dem Kommissar, der aus der Gegend von Parma war und der ein förmliches Kandidatenexamen aushalten musste. Auf der Polizei, wo ich den Pass signieren lassen musste, war man ebenso artig und höflich als an dem Grenzflusse. Hier in Bologna fand ich überall eine exemplarische Unreinlichkeit, die an Schweinerei grenzt. Und wenn man der häuslichen Nettigkeit der Italiener überhaupt kein großes Lob geben kann, so haben die Leute in Bologna den größten Schmutz aufzuweisen. Außer dem Stolz auf ihr altes Felsine behaupten die Bologneser noch, dass ihre Stadt so groß sei wie Rom. Daran tun sie nun freilich etwas zu viel. Wenn man aber auf den Turm steigt und sich ringsumher umschaut, so wird man den Raum doch groß genug finden, um in eine solche Versuchung zu geraten, zumal wenn man etwas patriotisch ist. Vor dem Nationaltheater wurde ich gewarnt, weil man daselbst durchaus immer die niedrigsten Hanswurstiaden gebe und zum Intermezzo Hunde nach Katzenmusik tanzen lasse. Hätte ich mehr Zeit gehabt, so hätte ich doch wohl die Schnurrpfeifereien mit angesehen. Dafür ging ich aber auf das kleine Theater Daruffi und fand es für eine so kleine Unternehmung allerliebst. Ich kann nicht begreifen, wie die Leute bei einem so geringen Eintrittsgelde und dem kleinen Raum des Schauspielhauses den Aufwand bestreiten können. Man gab ein Stück aus der alten französischen Geschichte, den Sklaven aus Syrien, wo natürlich viel über Freiheit und Patriotismus deklamiert wurde, aber schon wieder mit vieler Beziehung auf Fürstenwürde und Fürstenrechte, welches man vielleicht voriges Jahr noch nicht hätte tun dürfen. Die Donna und der Held waren gut. Der Dialekt war für mich deutlich und angenehm. Die meisten Schauspieler waren, wie man mir sagte, Römer, und nur ein einziger zischte venezianisch. Nach dem Stück gab man das beliebte Spiel Tombola, wovon ich vorher gar keinen Begriff hatte und auch jetzt noch keinen sehr deutlichen bekommen habe, da es mir an jeder Art Spielgeist fehlt. Es ist eine Art Lotterie aus dem Stegreif, die für das Publikum auf dem Theater nach dem Stücke mit allgemeiner Teilnahme enthusiastisch gespielt wird. Die Anstalten waren sehr feierlich. Es waren Munizipalbeamte mit Wache auf dem Theater, die Lose wurden vorher ausgerufen, alle gezeigt und einem Knaben in den Sack geworfen. Ob man gleich nur um einige Scudi spielte, hätte man doch glauben sollen, es ginge um die Schätze Golgondas. So ein Feuereifer belebte alle Teilnehmer. Mir hätte das Spiel herzlich Langeweile gemacht, wie alle dergleichen Azar-Spiele, wenn nicht die Physiognomien der Spielenden einiges Vergnügen gewährt hätten. Mein Cicerone war ein gewaltig gelehrter Kerl und sprach und resonierte von Schulen und Meistern und Gemälden so strömend, als ob er die Dialektik studiert hätte und Professor der Ästhetik wäre. Und er konnte es gar nicht zusammenreimen, dass ich nicht wenigstens 14 Tage hier bleiben wollte, die Reichtümer der Kunst zu bewundern. Er hielt mich halb für einen Barbaren und halb für einen armen Teufel. Und ich überlasse dir's, inwieweit er in beidem recht hat. Ich ging trotz seiner Demonstrationen und Remonstrationen den anderen Morgen zum Tore hinaus. Imola. In Imola machte ich einen etwas barocken Einzug. Ich kam gerade zu den Harlekinaden der Faschingsmasken, wovon ich in Pordenone schon einen Prodrom gesehen hatte. Die ganze Stadt war in Mummerei und zog in bunten Gruppen in den Straßen herum. Nur hier und da standen unmaskiert einige ernsthafte Männer und Matronen und sahen dem tollen Wesen zu. Meine Erscheinung mochte für die Leute freilich etwas hyperboreisch sein. Eine solide polnische Kleidung, ein Seehundtornister mit einem Dachsgesicht auf dem Rücken, ein großer schwerer Knotenstock in der Hand. Die Maskerade hielt alle Charaktere des Lebens ins Groteske übersetzt. Auf einmal war ich von einer Gruppe umgeben, die allerhand lächerliche Boxsprünge um mich herum machte. Die ernsthaften Leute ohne Maske lachten und ich lachte mit. Einen genialischen Aufzug dieser Art kann man freilich nicht auf der Leipziger Messe haben. Plötzlich trat mit den possierlichsten Stellungen eine tolle Maskenfratze vor mich hin und hielt mir ein Barbierbecken unter die Nase, das Don Quixote sehr gut als Helm hätte brauchen können. Und ein anderes Boxgesicht setzte sich hinter mich, um von seinem Attribute der Klistierspritze Gebrauch zu machen. Stelle dir das donnernde Gelächter von halb Imola vor, als ich den Klistierspritzenkerl mit einer Schwenkung vollends umrannte, meinen Knotenstock komisch nach ihm hinschwang und meine Personalität etwas aus dem Gedränge zutage förderte. Zum Unglück muss ich dir sagen, dass mein Bart wirklich über 3 Tage lang war und dass ich von den dortigen roten Weinen, an die ich nicht gewöhnt war, mich in einer Art von Hartleibigkeit befand. Die Menge zerstreute sich lachend, und ein ziemlich wohlgekleideter Mann ohne Maske, den ich nach einem Gasthof fragte, brachte mich durch einige Straßen in die Hölle Nummer 5. Das war nun freilich kein erbaulicher Name. Indessen, ich war ziemlich müde und wollte in meinen Pontificalibus nicht noch einmal durch das Getümmel laufen, um ein besseres Wirtshaus zu suchen. Also blieb ich in Nummer 5 in der Hölle. Incona. Vor Savignano ging ich nicht wie Cäsar über den Rubikon. Wahrscheinlich hat der kahlköpfige Weltbeherrscher hier oder etwas weiter unten am Meere den ersten entscheidenden Schritt getan, die sonderbare Freiheit seines Vaterlandes zu zertrümmern, als er als Despot des neu eroberten Gallien zurückkehrte. Ein eigener Charakter, der Julius Cäsar. Es ist von gewissen Leuten schwer zu bestimmen, ob sie mehr Liebe oder Hass verdienen. Ich erinnere mich, dass es mir in einem solchen moralischen Kampfe einmal entfuhr, Cäsar sei der liebenswürdigste Schurke, den die Geschichte aufstelle. Die Äußerung hätte mir fast die Beschuldigung der verletzten Majestät aller Monarchen zugezogen. Dagegen wollte man mir neulich beweisen, Brutus sei eigentlich der Schurke gewesen und Cäsar ganz Liebenswürdigkeit. So, so. Bien vous fasse. Ihr seid es wert, Cäsar mit seiner ganzen Sippschaft und liebenswürdigen Nachkommenschaft zu Herrschern zu haben. Ob ich es gleich nicht über mich nehmen wollte, den Junius Brutus durchaus zu verteidigen. Also hier gingen wir beide über den Rubikon. Cäsar und ich haben aber übrigens beide nichts miteinander gemein, als dass wir nach Rimini gingen. In Rimini schlief ich gewiss ruhiger, als der mächtige Julius nach seinem Übergang und dem geworfenen Würfel geschlafen haben mag. Vor der Stadt sind einige herrliche Aussichten. Auf dem Place della Fontana steht der heilige Gaudentius von Bronze, der eine gar stattliche Figur macht. Auch ein Papst Paul, ich weiß nicht welcher, hat hier ein Monument für eine Wasserleitung, die er den Bürgern von Rimini bauen ließ. Eine Wasserleitung halte ich überall für eins der wichtigsten Werke und für eine der größten Wohltaten. Und hier in Italien ist es doppelt so. Wenn ein Papst eine recht schöne wohltätige Wasserleitung baut, kann man ihm fast vergeben, dass er Papst ist. Wenn ich nun ein ordentlicher, systematischer Reisender wäre, so hätte ich von Rimini rechts hinauf in die Berge gehen sollen, um die selige Republik San Marino zu besuchen, zumal da ich eine kleine Liebschaft gegen die Republiken habe, wenn sie auch nur leidlich vernünftig sind. Aber ich ging nun gerade fort nach Cattolica und Pesaro. In Pesaro, wo ich beiläufig die erste Handvoll päpstlicher Soldaten antraf, fragte ich, weil ich müde war, den ersten Besten, der mir begegnete, wo ich logieren könnte. »Bei mir«, antwortete er. »Sehr wohl«, sagte ich und folgte. Der Mann hatte ein Schurzfell und schien, mit Shakespeare zu reden, ein Wundarzt für alte Schuhe zu sein. Nun fragte er mich, was ich essen wollte. Das stellte ich denn ganz seiner Weisheit anheim, und er tat sein Möglichstes, mich zufriedenzustellen, ging aus und brachte Viktualien, machte selbst den Koch und holte zweierlei Wein. Das war von nun an oft der Fall, dass der Herr Wirt sich hinstellte und mir die patriarchalische Mahlzeit bereitete und ich ihm hilfreiche Hand leistete. Er klagte mir ganz leise, dass die gottlosen Franzosen 4 der schönsten Gemälde von hier mit weggenommen haben. Als ich den anderen Morgen im Kaffeehause saß und mein Frühstück verzehrte, ließen mir eine Menge Vetturino nicht eher Ruhe, bis ich einen von ihnen nach Fano genommen hatte. Dieser, mein Vetturino, war nun ein echter Orthodox, der vor jedem Kreuz sein Kreuz machte, sein Stoßgebetchen sagte, seine Messe brummte und übrigens fluchte wie ein Landsknecht. Vor allen Dingen war sein Gesang charakteristisch. Ich habe nie einen so entsetzlichen Ausdruck von dummer Hinbrütung in vernunftlosem Glauben gehört. Wenn ich länger verdammt wäre, solche Melodien zu hören, würde ich bald Materialismus und Vernichtung für das Konsequenteste halten. Denn solche Seelen können nicht fortleben. Im Theater gab man die alte Posse, der lustige Schuster, gar nicht übel. Und das italienische Talent zur Burleske mit dem feinen Takt für Schicklichkeit und Anstand zeigte sich hier sehr vorteilhaft. Ich kann nicht umhin, dir hier einige Worte über unsere deutschen Landsleute auf der Bühne zu sagen. Es wäre wohl zu wünschen, dass sie etwas von der Delikatesse der Welschen hierin hätten oder lernten. Das ist bei uns ein ewiges Küssen und sogar Schmatzen auf den Brettern bei jeder Gelegenheit. Wenn man glaubt, dass dieses eine schöne ästhetische Wirkung tun müsse, so irrt man sich vermutlich. Wenigstens für mich muss ich bekennen, dass mir nichts langweiliger und peinlicher wird als eine solche Zärtlichkeitsszene. Ein Kuss ist alles und ein Kuss ist nichts. Und hier ist er weniger als nichts, wenn er so seine Bedeutung verliert. Er gehört durchaus zu den Heimlichkeiten der Zärtlichkeit, in der Freundschaft wie in der Liebe. Und wird hier entweiht, wenn er vor die Augen der Profanen getragen wird. Ich weiß die Einwürfe, aber ich kann hier keine Abhandlung schreiben, sie alle zu beantworten. Der Italiener weiß durch die feinen Nuancen der Umarmung mehr zu wirken, als wir durch unsere Küsse. Es versteht sich, dass seltene Ausnahmen stattfinden. Ein anderer Artikel, den wir etwas zu materiell behandeln, ist das Essen und Trinken und Tabakrauchen auf dem Theater. Das alles ist von sehr geringer ästhetischer Bedeutung und sollte füglich wegfallen. Es ist, als ob wir unsere Stärke zeigen wollten, um die Präminenz unseres Magens zu beweisen. Und der Gebrauch der Teemaschine und der Serviette gehört bei mir durchaus nicht zu den guten Theaterkünsten, zumal wenn man eine Teekanne auf das Theater bringt, die man in der letzten Dorfschenke kaum unförmlicher und unreinlicher finden würde. Auch sieht man zuweilen einen Korb, der doch Eleganz bezeichnen sollte, als ob eben ein Bauer Hühnermist darin auf das Pflanzenbeet getragen hätte. Nimm es mir nicht übel, dass ich da in dramaturgischen Eifer gerate. Es wirkt nicht angenehm, wenn man Schicklichkeit und Anstand vernachlässigt. Von Leipzig bis hierher habe ich keinen Ort gefunden, wo es so teuer wäre wie in Ancona. Selbst nicht das teure Triest. Ich habe hier täglich im Wirtshause einen Kaiserdukaten bezahlen müssen und war für dieses Geld schlecht genug bewirtet. Man schiebt noch alles auf den Krieg und auf die Belagerung. Das mag den Aubergisten sehr gut zustatten kommen, alles war voll Impertinenz. Dem Lohnbedienten zahlte ich täglich 6 Paoli. Dafür wollte er früh um 9 Uhr kommen und den Abend mit Sonnenuntergang fortgehen und machte gewaltige Extraforderungen, als er bis nach der Komödie bleiben sollte, da ich in der winkligen Stadt meine Auberge in der Nacht nicht leicht wiederzufinden glaubte. Er pflanzte sich im Parterre neben mich und unterhielt mich mit seinen Impertinenzen, und dafür musste ich ihm die Entree bezahlen und 2 Paoli Nachschuss für die Nachtstunden. Die Barbiere bringen jederzeit einen Bedienten mit, eine Art von Lehrling, der das Becken trägt und die Kunst des Bartscherens von dem großen Meister lernen soll. Nun ist das Becken zwar in der Tat so geräumig, dass man bequem einige Ferkel darin abbrühen könnte, und man wundert sich nicht mehr so sehr, dass die erhitzte Fantasie Don Quichotts so etwas für einen Helm ansah. Hast du den Herrn recht gut bezahlt? So kommt der Junge, der die Serviette und den Seifenlappen in Ordnung gelegt hat, und fordert etwas della buona mano, della buona grazia, und macht zu einer Kleinigkeit eben kein sehr freundliches Gesicht. Mein Bart hat mich bei den Leuten schon verzweifelt viel gekostet. Und wenn ich länger hier bliebe, würde ich mich an die Bequemlichkeit der Kapuziner halten. Die Leute klagten über Not und hielten bei hellem Tage durch die ganze Stadt Faschingsnummereien, dass die Franzosen die Polizeiwache verdoppeln mussten, damit das Volk einander nur nicht tottrat. So voll waren die Gassen gepfropft. Da gab es denn possierliche Auftritte wie in Imola. Vorzüglich schnackisch sah es aus, wenn eine sehr feine Gesellschaft in dem höchsten Maskeradenputz vorbeizog, ein wirklicher Ochsenbauer mit seinen weitgehörnten Tieren, die Weinfässer fuhren, sich eingeschoben hatte und eine Gruppe zierlicher Abbaten hinter den Fässern hertrollte, nicht vorbeikonnte, mit Ungeduld ihre Blicke nach den Damen schickten, endlich durchwischten und mit den handfesten Fuhrleuten in ernsthafte Ellenbogenkollision kamen. Das gab dann Leben und Lärm unter den dichtgedrängten Zuschauern links und rechts. Die armen Leute, welche über Hunger klagten, warfen doch einander mit Bonbons aller Art. Aber vorzüglich gingen freundschaftliche, zärtliche Kanonaden mit einer ungeheuren Menge Mais, den man in Körben als Ammunition zu dieser Neckerei dort zum Verkauf trug. Mich deucht, man hätte nachher wohl 10 Scheffel sammeln können. Freilich lesen den andern Tag die Armen auf, was nicht im Kot zertreten und zerfahren ist, und damit entschuldigt man das Unwesen. Es ist eine sonderbare, sehr närrisch lustige Art, Almosen auszuteilen. Rom, den 2. März. Wieder meine Absicht bin ich nun hier. Die Leutchen in Ancona legten es mir so nahe ans Gewissen, dass es Tollkühnheit gewesen wäre, von dort aus an der Adria hinunter durch Abruzzo und Kalabrien zu gehen, wie mein Vorsatz war. Ihre Beschreibungen waren fürchterlich, und im Wirtshause betete man schon im Voraus bei meiner anscheinenden Hartnäckigkeit für meine arme, erschlagene Seele. Vous avez bien l'air d'être un peu François. Et tout François est perdu sans ressources en Abruzzo. Ce sont des sauvages, sans entrailles, sagte man mir. Sie sehen ein wenig französisch aus. Jeder Franzose ist in den Abruzzen unbedingt verloren. Das sind Wilde ohne Herz. Das klang nun freilich nicht erbaulich, denn ich denke noch manches ehrliche Kartoffelgericht in meinem Vaterlande zu essen. On vous prendra pour François et on vous coupera la gorge sans pitié, hieß es. Man wird ihnen erbarmungslos den Hals abschneiden. Fort bien, sagte ich, ou plutôt bien fort. Sehr schön oder vielmehr sehr scheußlich. Was war zu tun? Ich machte der traurigen Dame zu Loretto meinen Besuch, ließ auch meinen Knotenstock von dem Sakristan mit zur Weihe durch das Allerheiligste tragen, beguckte etwas die Votiven und die gewaltig vielen Beichtstühle, ließ mir für einige Paoli ein 50 Dutzend hochgeweihte Rosenkränze anhängen, um einige gläubige Sünderinnen in meinem Vaterlande damit zu beglückseligen, und wandelte durch die Apenninen getrost der Tiber zu. Freilich gab es auch hier keinen Mangel an Mordgeschichten. Und in einigen Schluchten der Berge waren die Arme und Beine der Hingerichteten häufig genug hier und da zum Denkmal und zur schrecklichsten Warnung an den Ulmen aufgehängt. aber ich habe die Gabe zuweilen, etwas dümmer und ärmer zu scheinen, als ich doch wirklich bin, und so bin ich denn glücklich auf dem Kapitol angelangt. Die Gegend von Ancona und nach Loreto ist herrlich, abwechselnd durch Täler und auf Höhen, die alle mit schönem Getreide und Obst- und Ölbäumen besetzt sind. Desto schlechter ist der Weg. Es hatte noch etwas stark Eis gefroren, eine Erscheinung, die mir in der Mitte des Februar bei Ancona ziemlich auffiel. Und als die Sonne kam, vermehrte die Wärme die Beschwerlichkeit des Weges unerträglich. Ich war seit Venedig überall so sehr von Bettlern geplagt gewesen, dass ich auf der Straße den dritten Menschen immer für einen Bettler ansah. Desto überraschender war mir ein kleiner Irrtum vor Loreto, wo es vorzüglich von Armen wimmelt. Ein ältlicher, ärmlich gekleideter Mann stand an einem Brückensteine des Weges vor der Stadt, nahm mit vieler Deferenz seinen alten Hut ab, sprach etwas ganz leise, das ich, daran gewöhnt, für eine gewöhnliche Bitte hielt. Ich sah ihn flüchtig an, fand an seinem Kleid und an seiner Miene, dass er wohl bessere Tage gesehen haben müsse, und reichte ihm ein kleines Silberstück. Das setzte ihn in die größte Verlegenheit. Sein Gesicht fing an zu glühen, seine Zunge zu stammeln. Er hatte mir nur einen guten Morgen und eine glückliche Reise gewünscht. Nun sah ich dem Mann erst etwas näher ins Auge und fand so viel feine Bonhomie in seinem ganzen Wesen, dass ich mich über meine Übereilung ärgerte. Wahrscheinlich hielten wir beide einander für etwas ärmer, als wir waren. Du wirst mir zugeben, dass solche Erscheinungen, die kleine Unannehmlichkeit des augenblicklichen Gefühls abgerechnet, unserer Humanität sehr wohltun müssen.